Es geht also heute Abend um das Thema Katholizismus. Was lehrt die römisch-katholische Kirche? Ich möchte nach ein paar Vorbemerkungen heute Abend hauptsächlich über die Lehren Roms sprechen. Und wir haben hier vorne auf der ersten Seite die Gliederung. Wir werden nicht alle Dinge gleich stark gewichten, aber besonders eingehen möchte ich auf Offenbarung und Tradition. Dann werden wir uns anschauen, was sagt die katholische Kirche zum Sündenfall? Wie versteht sie ihn? Wie versteht sie die Rechtfertigung, die Sakramente, die Lehre von der kirchlichen Heilsanstalt, die Lehre von der Jungfrau Maria? Was sagt sie über Heilige, das Papsttum, den Ablass, gute Werke, die Lehre vom Fegefeuer, Heilsgewissheit? Was steht hinter der katholischen Mystik? Was hat es mit der Reliquienverehrung auf sich, mit dem Zölibat? Wie sieht der Protestantismus in katholischer Sicht aus? Dann wollen wir thesenartig zusammenfassen und die sogenannten Particulae Exclusivae der Reformation kennenlernen. Das sind die sogenannten Ausschließlichkeitssätze, die Martin Luther formuliert hat. Wir wollen dann noch kurz, wenn die Zeit reicht, eingehen auf methodische Hinweise für die Missionsarbeit unter Katholiken. Und die Frage wird eigentlich durch den Vortrag beantwortet: Ökumene, Hilfe oder Gefahr? Jetzt zu den Vorbemerkungen auf Seite 2. Römisch 1. Wir wollen also heute Abend unbedingt Lehren und Personen auseinanderhalten. Und was ich heute Abend sagen muss, was vielleicht für den einen oder anderen schmerzlich unter uns ist, der aus katholischem Hintergrund kommt, der in dieser Kirche groß geworden ist, der diese Kirche geliebt hat oder noch liebt ein Stück weit, das muss ich sagen um der Wahrheit willen, aber ich will es nicht sagen, um irgendjemand unter uns weh zu tun. Und ich hoffe, dass das deutlich wird, dass ich wirklich niemand verletzen möchte, sondern um Gottes Willen die Wahrheit sagen. Wir wissen sehr wohl, dass in der evangelischen Kirche ebenfalls viele Ansatzpunkte zu berechtigter Kritik gegeben sind. Und ich füge hinzu, Klammer auf, auch in Freikirchen, ganz gleich welcher Couleur, gibt es Ansatzpunkte zu Kritik. Auch hier bei uns in der biblischen Gemeinde gibt es Dinge, die nicht so sind, wie Gott sie sich wünscht. Und auch in meinem Leben und in unser aller Leben, das ist ganz klar. Und heute in 4 Wochen, so Gott will, wollen wir uns beschäftigen mit der Theologiegeschichte der evangelischen Kirche. Das ist dann etwas leichter, das sind nur knapp 450 Jahre von Martin Luther bis jetzt. Da werden wir sehen, dass es mit der evangelischen Kirche nicht besser bestellt ist, vielleicht eher schlechter als um viele Dinge der römisch-katholischen Kirche. Also, ich nenne hier Ansatzpunkte der Kritik in der evangelischen Kirche schon mal vorweg: liberale Theologie, die sogenannte Entmythologisierungslehre von Rudolf Bultmann, der meint, in der Bibel alle Märchen und Mythen rausfiltern zu müssen. Ich nenne den Objektivismus von Karl Barth, der sagt, dass durch die Erlösung Jesu am Kreuz alle Menschen Christen geworden sind auf dieser Erde. Ich nenne die Taufwiedergeburtslehre, Säuglingstaufwiedergeburtslehre, in die die Menschen in unserem Land eingewickelt werden wie ein Leichentuch von Geburt an. Wenn sie 6 Wochen alt sind, werden sie über einen Taufstein gehalten, mit Wasser besprengt und dann wird ihnen immer wieder gesagt, du bist Christ. Und das ist wie eine Immunwirkung gegen die Botschaft des biblischen Evangeliums. Ich nenne die Gott-ist-Tod-Theologie von Dorothee Sölle, evangelische Theologieprofessorin in Hamburg, die von Kirchensteuermitteln lebt und diese Theologie lehrt und verbreitet, oder die feministische Theologie und so weiter. Also ihr seht, da gibt es genauso Ansatzpunkte zur Kritik. Wir wollen nicht einseitig heute Abend nur die katholische Kirche in ein schlechtes Licht stellen. Drittens, man kann die Grundtendenzen der beiden verfassten Großkirchen im Blick auf ihre Lehren etwa auf folgenden Nenner bringen. Das hat mir sehr geholfen, als ich das einmal erkannte. A, die römisch-katholische Kirche neigt dazu, zu dem in der Heiligen Schrift geoffenbarten Wort Gottes hinzuzutun, Fast alle falschen römisch-katholischen Lehren sind hinzugetan zur Bibel, hinzugedichtet, hinzugefügt. Und die evangelische Kirche neigt umgekehrt dazu, von dem in der Heiligen Schrift geoffenbarten Wort Gottes hinwegzutun. Das, was wir eben gehört haben, Bultmann und so weiter, der tut hinweg, der höhlt die Bibel aus, er beraubt sie ihrer Aussagekraft und ihres Fundamentes. In Gottes Augen ist wohl das eine genauso schlimm wie das andere. Denn die Bibel sagt über sich selbst, dass sie von Gottes Geist eingegeben wurde und dass wir nichts hinzutun sollen und nicht hinwegnehmen. Das steht nicht umsonst im letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22. Viertens, die Gemeinschaft zwischen wiedergeborenen Christen beider Konfessionen ist durch Jesus Christus und das Wort seiner Wahrheit möglich. Sie darf und soll selbstverständlich festgehalten und gepflegt werden. Damit will ich sagen, dass es innerhalb der römisch-katholischen Kirche wiedergeborene Christen gibt, die zum Glauben gekommen sind und vielleicht zunächst noch ihren Platz dort sehen. Und wenn sie, selbst wenn sie ihn immer dort sehen würden, wenn sie durch Jesus Christus wiedergeboren sind, sind es Brüder und Schwestern. Und genauso in der evangelischen Kirche und auch in anderen Gruppierungen. Das steht völlig fest. Die Denominationen entscheiden nicht die Bruderschaft. Gott hat so viele Kinder, wie er wiedergeboren hat, wie er selber gezeugt hat. Und ich habe so viele Brüder und Schwestern, wie Gott Kinder hat. So müssen wir das wohl sehen. Also soweit die Vorbemerkungen. Jetzt zum Schwerpunkt des Abends, römisch 2, das Lehrgebäude der römisch-katholischen Kirche. Da wollen wir zuerst anschauen, was sagt die Kirche über Offenbarung und Tradition. Hier ist jetzt mit Offenbarung nicht die Offenbarung des Johannes gemeint, das letzte Buch der Bibel, sondern unter Offenbarung versteht man, wie hat sich Gott offenbart, wie hat er sich mitgeteilt, wie hat Gott sich zu erkennen gegeben. Und da lehrt die katholische Kirche, als Hauptoffenbarung haben wir die Heilige Schrift. Amen, das ist richtig. Die Heilige Schrift, das ist die Hauptoffenbarung. Da hat sich Gott geoffenbart. Wir wüssten doch nichts über ihn, oder nichts ist falsch, wir wüssten nicht viel über ihn. Wir könnten ihn allenfalls als Schöpfer erkennen in der Schöpfung, aber wir wüssten kaum etwas von seinem Wesen, dass er Vater ist und so weiter, wenn wir die Heilige Schrift nicht hätten. Und dann erkennt aber die katholische Kirche neben der Heiligen Schrift die sogenannte Tradition als gleichberechtigt an. Die Tradition, Tradition heißt Überlieferung. Und unter Überlieferung der Kirchengeschichte wird verstanden, alle Konzilsentscheidungen, die es im Laufe der letzten Jahrhunderte gegeben hat, Konzile sind einfach solche Zusammenkünfte, wo Kirchenführer zusammenkamen, um über bestimmte Fragen nachzudenken und zu entscheiden. Also alle Konzilsentscheidungen, alle päpstlichen Erlasse und alle Dogmen. Dogmen sind fest formulierte, fast zementierte Lehrsätze der römisch-katholischen Kirche. Ein Dogma ist unveränderlich. Heilige Schrift und Tradition sind in dogmatischer Hinsicht und Bedeutung völlig gleichgestellt. Der Katholik sieht die Bibel und die Tradition auf einer Ebene. Wolfgang Bühner hat ein sehr gutes Buch geschrieben über die römisch-katholische Kirche, das heißt, ich bin auch katholisch. Die Heilige Schrift und die Dogmen der Kirche. Und auf dem Titelbild seht ihr hier auf der rechten Seite die Bibel und auf der linken Seite die Tradition, die Überlieferung der Väter. Er hat da einige Bücher liegen, die ich auch besitze und die ich heute Abend auch mit hier verwende. Das ist hier so ein Auszug aus der römisch-katholischen Tradition, aus den letzten 1600 Jahren Kirchengeschichte der katholischen Kirche. Was da alles gesagt wurde, geschrieben wurde, verfasst wurde und so weiter. Und ihr seht, das ist nach katholischer Lehre gleichberechtigt. Bibel und Tradition. Und hier müssen wir schon wachsam werden. Die Tradition, diese Seite, das kommt doch alles von Menschen. Das haben doch fehlerhafte Menschen geschrieben, die nicht inspiriert waren vom Heiligen Geist, die nicht durch direkte Offenbarung jetzt einen Auftrag hatten, das zu schreiben. Sondern da steht viel Richtiges drin und Gutes, aber auch manches oder sogar viel Falsches, was von der Bibel abirrt. Und das wird nun mit auf die gleiche Ebene gestellt wie die Bibel. Und hier ist dem Irrtum Tor und Tür geöffnet. Das ist die Einflussmöglichkeit, wo die falschen Dinge reinkommen. Wenn ihr euch nachher fragt, wie ist das möglich? Wie kann eine große Kirche, die größte Kirche, die es auf dieser Welt gibt, wie kann sie so irren? Wie kann sie Aussagen machen, die doch offensichtlich der Heiligen Schrift widersprechen? Wie ist das möglich? Diese Leute wollen doch Christen sein. Sie lesen doch die Bibel. Sie meinen es doch ernst und gut. Wie ist das möglich? Dann habt ihr hier die Antwort. Weil die Tradition auf gleicher Ebene steht wie die Bibel und weil schon die meisten Theologen der katholischen Kirche nicht nur die Bibel studieren, sondern die Bibel immer schon gleich durch die Brille der Tradition eines Augustin und eines Thomas von Aquin und wie die alle heißen, lesen und damit schon gleich in das falsche Fahrwasser reinkommen. Das ist der Grund und das ist sehr verhängnisvoll. Hier ist das Nebengleis, über das viele falsche Erkenntnisse und Lehren einfach einfahren. Die Bibel sagt ganz klar, Römer 3, Vers 4, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Er allein hat die Wahrheit und Menschen sind Lügner und auch wenn sie es nicht absichtlich und bewusst machen, sie irren und da kommen viele falsche Dinge mit hinein. Dann sagt die Bibel in 2. Timotheus 3, 16 und 17 über sich selbst, dass sie von Gottes Geist eingegeben wurde und nützlich ist zur Lehre. In der Bibel haben wir die zuverlässige, gültige Lehre. Und dann noch einmal diese Stelle, die wir oben schon hatten, Offenbarung 22, 18 bis 19. Die Bibel sagt, wir dürfen zu ihrem Inhalt nichts hinzufügen. Sonst müsste ja unsere Bibel inzwischen schon so dick sein, dass wir sie mit dem Schubkarren fahren müssten, wenn das alles hinten dran gefügt worden wäre und wirklich zurecht. Das ginge nicht. Also hier ist die Wurzel, hier ist die Einstiegsmöglichkeit über viel Irrtum, hier ist Menschliches und vielleicht auch Teuflisches über diese Schiene hineingerutscht. B. Der Sündenfall und die Sünde. Ich muss hier leider sagen, dass die römisch-katholische Kirche zwar grundsätzlich sagt, okay, die Bibel ist Heilige Schrift, die Bibel ist Gottes Offenbarung, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, stellt man fest, dass mit der Bibel sehr bibelkritisch umgegangen wird. Dass zum Beispiel die ersten Kapitel der Bibel nur als bildlich, nur als Erzählung gewertet werden. Wenn man mit Theologen spricht, das habe ich schon getan, und sie auf 1. Mose Kapitel 3 hinweist, wo der Sündenfall berichtet wird, dann heißt es auf einmal, ja, das ist doch nicht wörtlich zu nehmen, das kann man doch nur bildlich deuten und so weiter. Die Bibelkritik ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr salonfähig geworden in der römisch-katholischen Theologie. Schon seit über 100 Jahren, aber in den letzten Jahrzehnten ganz besonders. Und so wird der Sündenfall nicht wörtlich genommen. Die römisch-katholische Kirche sagt, im Sündenfall ist der Mensch schwer verunglückt, aber nicht gestorben. Das ist der wesentliche Unterschied. Die Bibel sagt, als Adam und Eva Gottes Gebot übertreten haben und von dem Baum aßen, da starben sie den geistlichen Tod. Gott hatte zuvor gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, dann müsst ihr des Todes sterben. Und sie haben von dem Baum gegessen und sie sind des Todes gestorben. Nicht biologisch, physisch, biologisch lebten sie weiter. Aber geistlich, die Beziehung zu Gott zerbrach. Wie eine Spinne, die an eigenen Faden runterkrabbelt und wenn man den Faden durchtrennt mit der Hand, dann fällt sie ab, dann stürzt sie. Und so ist der Mensch abgestürzt aus der Beziehung zu Gott. Der Faden nach oben, die Beziehung nach oben ist zerbrochen. Und die römisch-katholische Kirche sagt, er ist schwer verletzt bei dem Sturz. Aber sie sagt nicht, er ist tot. Und die Bibel sagt, der Mensch ist durch den Sündenfall geistlich tot. Die Beziehung ist zerbrochen. Und er braucht eine Auferweckung. Er braucht eine Wiedergeburt, wie das die Bibel nennt. Er braucht nicht eine Pflege, wo er wieder aufgepäppelt wird, bis er wieder ganz gesund wird, sondern er muss aus den Toten auferweckt werden. Und das ist der ganz entscheidende Unterschied. Oder ich sage es jetzt noch in einem anderen Bild, das ist nicht ganz ästhetisch, aber ich gebrauche es jetzt doch. Wenn ihr euch vorstellt, ich hätte jetzt in meinem Körper kein Skelett mehr. Wenn ich das noch weiß aus der Biologie, haben wir, glaube ich, 256 Knochen oder so ungefähr. Wenn die jetzt plötzlich hier aus meinem Körper entfernt würden, dann würde ich da unten auf der Erde liegen. Ich könnte noch zucken mit den Muskeln irgendwie und vielleicht noch ein bisschen mich bewegen, aber ich könnte nicht mehr laufen, ich könnte nichts machen, vielleicht nicht mal mehr sprechen, weil das nicht mehr funktioniert. Aber ich wäre noch am Leben. Angenommen, ich weiß gar nicht, ob das medizinisch geht, aber angenommen, ich wäre noch am Leben und würde da so ein bisschen vor mich hinzucken, aber ich habe kein Skelett. Und die römisch-katholische Kirche sagt, der Mensch nach dem Sündenfall ist ein Mensch wie ohne Skelett. Und jetzt kriegt er durch die Sakramente der römisch-katholischen Kirche langsam das Skelett wieder eingebaut. In der Taufe kriegt er das Rückgrat und bei der Firmung das Becken und bei der Eucharistiefeier weitere Knochen, jedes Mal, wenn er zur Eucharistie geht. Und eines Tages, wenn er auf dem Sterbebett liegt und kriegt noch die letzte Ölung, aber das wird heute gar nicht mehr so streng genommen, auch wenn er sie nicht kriegt, dann sind alle Knochen wieder da und er ist wieder gesund und kann in die andere Welt Gottes, da wird er dann erst noch eine Weile im Fegefeuer sein, aber eines Tages kann er zu Gott. Er ist wiederhergestellt. Aber die Bibel sagt, der Mensch liegt nicht da ohne Skelett, der Mensch liegt da und ist tot, geistlich tot, in Sünden und Übertretungen. Und er muss neu auferweckt werden. Er muss ein neues Leben aus Gott empfangen. Wo sagt das die Bibel, dass der Mensch tot ist? Epheser 2, Vers 1. Auch ihr, die ihr tot wart in Sünden und Übertretungen. Und in Lukas 15 kommt der verlorene Sohn nach Hause und dann sagt der Vater, dieser mein Sohn war schwer verletzt und jetzt ist er wieder zurechtgebracht worden. Oder wie sagt er? Der war tot und ist wieder lebendig geworden. Ein großer Unterschied. Er war tot. Lukas 15, 24. Also die römisch-katholische Lehre nimmt letztlich gesehen den Sündenfall nicht ernst, sondern sagt, da ist der Mensch instabil geworden. Man drückt das so aus, vorher war der Mensch Geist, Seele und Leib und nach dem Sündenfall ist diese Ordnung durcheinander gekommen, da war er Seele, Leib und der Geist war verborgen und er musste sich nun wieder entfalten, der muss nun wieder eben aufgepäppelt werden. Aber sie sagt nicht, der Mensch war tot. Und das ist die Wurzel, wer den Sündenfall falsch versteht, dessen ganze Erlösungslehre wird notwendigerweise schief. Wer das nicht ernst nimmt, wer da nicht die Bibel genauso wörtlich nimmt wie in allen anderen Aussagen, dessen ganze Lehre wird schief. Und so ist auch die Lehre über die Sünde nicht schriftgemäß. Denn die römisch-katholische Kirche unterscheidet zwischen Todsünden und lässlichen Sünden. So unterscheidet die Bibel aber nicht. In der Bibel finden wir die Ausdrücke nicht. Die katholische Kirche sagt, Todsünden verdammen in die Hölle. Was sind Todsünden? Willentliche Übertretung der 10 Gebote, alle sexuelle Vergehen und dann noch eine lange Liste, die aber im Laufe der Jahrhunderte immer wieder geändert wurde. Das sind Todsünden. Lässliche Sünden dagegen verlängern nur den Aufenthalt im Fegefeuer. Es sind schlechte Gedanken, falsche Motive, Unbeherrschtheit und so weiter. Und mit dieser Unterscheidung in Todsünden und lässliche Sünden fördert die katholische Kirche wahrscheinlich ungewollt, dass man es mit der Sünde nicht so genau nimmt. Das sind ja lässliche Sünden. Ja, wie viele sind in der Faschingszeit unterwegs und sagen, ach ja, in der Faschingszeit kann man das machen, das sind lässliche Sünden, das wird vergeben. Diese Unterscheidung kennt die Bibel nicht, sondern die Bibel lehrt, da ist kein Unterschied. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist Tod. Es gibt ein Gesetz im Universum, wer sündigt, der muss sterben. Und ich frage immer wieder, wie viele Sünden hat denn Adam begangen, als er von Gott aus dem Paradies gewiesen wurde? Eine einzige, genügte. Eine Sünde trennt von dem heiligen Gott. Da muss ich nicht erst eine Bank ausgeraubt haben. Oder Jakobus 2, Vers 10. Wer das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist es ganz schuldig. Ich habe schon mehrmals das Bild von dem Bergsteiger gebraucht, der einen 4000er besteigt, die Eiger, Nordwand oder so, und er geht da hoch und macht 1000 gute und sichere Tritte und oben ein paar Meter unter dem Gipfelkreuz tritt er daneben und er wird den ganzen Berg runterfallen, wenn er einmal daneben tritt. Und so, wer durch seine Werke, durch sein gottgefälliges Leben zu Gott kommen will, der schafft es nicht. Der tritt daneben nicht nur einmal, sondern ungezählte Male. Also zusammenfassend, die biblische Lehre von Sündenfall und Sünde auf Seite 3 oben: Der Mensch ist geistlich tot, er braucht eine Auferweckung. Und das Wort Gottes hat eine Kraft, den Menschen geistlich aufzuerwecken. Das Wort Gottes. Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Da steht in Johannes 5, Vers 24. Er braucht Auferweckung, Wiedergeburt. Gott ist ein heiliger Gott und jede Sünde braucht Vergebung. Es ist keine zu klein, um nicht vergeben werden zu müssen, und keine zu groß, die nicht vergeben werden kann, mit Ausnahme einer Sünde, die aber das Volk Israel begangen hat und von einem einzelnen Christen gar nicht begangen werden kann, die Lästerung gegen den Heiligen Geist. C. Die Rechtfertigung. Rechtfertigung meint, wie wird ein sündiger, verlorener Mensch vor einem heiligen Gott gerecht? Wie findet ein verlorener Mensch einen gnädigen Gott? Das war die Frage, die Martin Luther damals umtrieb. Wie bekommt man einen gnädigen Gott? Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Lehrsatz, eben von Thomas von Aquin, aus dem 11. Jahrhundert wohl. Da hat er gelehrt, lateinisch, gratia non tollit naturam sed perficit. Das heißt auf Deutsch, die Gnade hebt die Natur nicht auf, sondern vollendet sie. Das meint mit anderen Worten, wieder im Bild vom Schwerverletzten, der Schwerverletzte ist nicht tot, sondern er wird durch die Gnade aufgepäppelt. Er wird durch die Gnade vollendet. Die Gnade hebt die Natur nicht auf, heißt, da muss nicht die Natur des Menschen, die muss nicht sterben, sondern die kann so, wie sie ist, bleiben, und nur, sie muss vollendet werden, sie muss veredelt werden, sie muss hochgeführt werden, hochgepäppelt werden. Aber die Bibel sagt, der alte Mensch, die alte Natur muss sterben und Gott muss ein Neues schaffen, eine neue Schöpfung. Und das ist genau der Kern. Die römisch-katholische Kirche sagt, nein, es genügt, wenn die Natur des Menschen, die nicht ist, wie sie Gott will, wenn sie langsam verändert wird, verwandelt wird und hochgepäppelt wird, bis sie so ist, wie Gott sie haben will. Rechtfertigung im katholischen Sinn meint Wiederordnung des Instabilen durch die von der römisch-katholischen Kirche verwalteten Gnadenmittel, Sakramente. Wolfgang Bühne beschreibt hier in diesem Buch, das ich euch eben schon gezeigt habe, wie die katholische Kirche eigentlich aufgebaut ist auf die Lehre von den sieben Sakramenten. Wir werden sie gleich noch kennenlernen. Und wenn ich eine kleine Schrift schreiben würde über die katholische Kirche, dann würde ich die Schrift nennen die Sakramentskirche. Denn es läuft alles über die Sakramente. Alles geht über die Sakramente. Die stehen ganz zentral im Mittelpunkt. Und so sagt die katholische Kirche, durch die Säuglingstaufe, Säuglingsbesprengung wird dem kleinen Menschenkind die Erbsünde weggenommen. In der Firmung erhält er den Heiligen Geist. Bei der Eucharistie, also beim Abendmahl im wöchentlichen Gottesdienst, kann er sich scheibchenweise das ewige Leben in sich hinein essen. Denn man nimmt da die Aussage Jesu, wer mein Brot isst und mein Fleisch isst, wer mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben aus Johannes 6, was so natürlich nicht gemeint ist im sakramentalen Sinn, sondern wer sein Opfer am Kreuz in Buße und Glauben für sich annimmt, der bekommt das ewige Leben. Der isst im Glauben sein Fleisch und trinkt sein Blut. Die biblische Lehre im Blick auf Rechtfertigung heißt ganz schlicht, nicht Verbesserung des Alten, sondern Neuschöpfung durch Gottes Wort und Geist. Nicht Verbesserung des Alten, sondern Neuschöpfung durch Gottes Wort und Geist. Alle Religionen und Philosophien auf dieser Erde wollen den alten Menschen verbessern. Es gibt nur eine Ausnahme, Karl Marx, der Kommunismus. Der wollte nicht den alten Menschen verbessern. Karl Marx sprach immer von einem neuen Menschen, den er schaffen wollte. Der hat begriffen, dass der Mensch so nicht ist, so wie er ist, nicht in Ordnung ist. Der wollte einen neuen Menschen schaffen, ist natürlich kläglich gescheitert. In Klammern gesagt, kennt ihr den Unterschied zwischen Theorie und Praxis des Kommunismus? Die Theorie ist Marx, aber die Praxis ist Murks. Also daran ist er gescheitert, an der Praxis. Aber das hat er richtig erkannt gehabt. Er wollte einen neuen Menschen schaffen. Aber die katholische Kirche will keinen neuen Menschen schaffen, sondern sie will den alten Menschen verbessern. Und ihr müsst euch eins merken. Verbesserung des alten Menschen führt immer in die Werkgerechtigkeit. Wer den alten Menschen verbessern will, der kommt immer da rein, dass er durch gute Werke, eben durch Anstrengen und Mühen und Ringen und Weinen und Laufen und Fasten und Machen und Opfern den alten Menschen verbessern will. Das geht immer in die Werkgerechtigkeit, dass man aus Werken gerecht werden will. Und das widerstrebt völlig der Bibel. Die Bibel hat ganz deutlich die Lehre von der Gnade ohne Verdienst und Werke. Also nicht Hochentwicklung und Veredelung, sondern durch Sterben und Auferstehen. Kernstelle, die ihr euch da in Klammern dazu notieren könnt, wenn ihr wollt, ist 2. Korinther 5, Vers 17. Da schreibt der Apostel Paulus, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen, es musste sterben und dann wird Neues. Es kann auch niemand von uns das neue göttliche Leben erhalten durch Hocharbeiten, sondern er muss sein altes Leben in den Tod geben und Jesus Christus annehmen in sein Herz und Leben. Dann kommt das neue Leben in ihn hinein. Kommen wir zu Punkt D, die Sakramente. Wir wollen nicht alle 7, sondern nur die ersten 3 näher beleuchten. Die Taufe. Über die Taufe lehrt die katholische Kirche Folgendes. Ich lese hier etwas vor aus einem Buch. Das heißt, der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung von Neuner Roos. Das ist ein Standardwerk, das hat wohl jeder katholische Priester und viele andere Mitarbeiter der katholischen Kirche. Aus diesem Buch Original. Literatur, Primärliteratur der katholischen Kirche, habe ich viele Aussagen entnommen. Und darum möchte ich hier mal die katholische Kirche selbst zu Wort kommen lassen, was sie zur Taufe sagt. Die Taufe ist das Sakrament, das den Menschen von der Erbschuld und der persönlichen Schuld befreit, das ihn Christus und seiner Kirche eingliedert. Es ist also die Pforte zu neuem übernatürlichen Leben. Kindertaufe, Säuglingsbesprengung. Die Pforte zu neuem übernatürlichen Leben, sprich göttlichem Leben. Das lehrt die Bibel nicht. Dann wird weiter gesagt, die Taufe ist zum Heil notwendig. Die Taufe bewirkt die Nachlassung der Erbsünde und aller persönlichen Sünden sowie Sündenstrafen, ferner die Mitteilung der heiligmachenden Gnade, die Eingliederung in Christus, die Zugehörigkeit zur Kirche und so weiter. Wir sehen, das wird ganz sakramental, magisch verstanden. Da ist ein Säugling, er wird über den Taufstein gehalten, er wird mit Wasser gesprengt, dazu wird eine Formel, eine religiöse Formel gesagt, und jetzt ist der Säugling Christ. Jetzt ist die Erbsünde weggenommen. So einfach geht es nicht. Das ist nicht der Weg, den die Bibel lehrt. Das ist ganz sakramental verstanden. Und die Bibel spricht über Taufe in ganz anderen Dingen. Die Taufe hat keine Heilsbedeutung, sondern Christ wird man nur durch Christus, nicht durch Sakramente. Und die Taufe ist in der Bibel die Taufe der Gläubiggewordenen. Ab welchem Alter spielt keine Rolle. Die Taufe der Gläubiggewordenen. Und bei dieser Taufe durch Untertauchen, wo der Täufling ins Wasser getaucht wird und wieder aus dem Wasser hervorkommt, wird äußerlich dargestellt, was in seinem Herzen drin passiert ist, dass er mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden ist. Das meint Taufe. Darüber haben einige unserer Schwestern gestern Abend schon mehr gehört in dem Grundkurs. Zweitens Firmung. Die Firmung, ich zitiere wieder aus Neuner und Roos: Das Sakrament der Firmung vollendet das Taufsakrament. Ist die Taufe das Sakrament der Wiedergeburt zu neuem übernatürlichen Leben, so ist die Firmung das Sakrament der Reife und Mannbarkeit. Sie ist wahres, von Christus eingesetztes Sakrament. Sie wird gespendet in der unter Gebet vollzogenen Handauflegung durch Salbung mit Chrisma, das vom Bischof geweiht ist, so eine Salbe, so ein Öl. Die Wirkung des Firmsakraments ist die Stärkung im Glauben und zum Glaubensbekenntnis. Das lehrt aber die Bibel nicht, dass durch Handauflegung eines Priesters oder irgendeines anderen Menschen irgendwie eine Stärkung oder gar Geistübermittlung stattfinden kann. Das kommt in der Apostelgeschichte dreimal vor, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Das kann ich jetzt heute Abend hier nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall ist diese Sicht nicht richtig. Die Bibel lehrt, dass man den Heiligen Geist empfängt, in dem Augenblick, wo man an Jesus Christus gläubig wird. Das steht in Epheser 1, Vers 13. Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet. Da steht im Griechischen genau die Zeitform, die eine Gleichzeitigkeit ausdrückt. In dem Moment, wo man Jesus Christus als seinen persönlichen Erretter und Herrn erkennt und annimmt, sein Leben ihm unterstellt, wird man mit dem Heiligen Geist versiegelt. Da kommt Christus nämlich unsichtbar im Heiligen Geist in mein Leben hinein und nicht auf sakramentalem Weg. Die Eucharistie, das ist jetzt noch sehr wichtig, das möchte ich auch zitieren aus diesem Buch von Neuner und Roos. Die Eucharistie ist das Zentrum der katholischen Liturgie, kommt ja in jedem Gottesdienst, wird ja Abendmahl gefeiert, also die Eucharistiefeier. Eucharistie heißt Danksagung, Lobpreis. Und sie ist die sakramentale Vergegenwärtigung Gottes im Gottesdienst. Man spricht da von Realpräsenz. Und während der Eucharistiefeier, wenn der Priester die Hostie nimmt und das Glöckchen ertönt, Geheimnis des Glaubens, und er bricht die Hostie, lehrt die katholische Kirche, dass in diesem Augenblick eine Wandlung geschieht. Auf Schwäbisch heißt das Transsubstantiation. Ach, lateinisch war das, so meine ich. Da geschieht die Wandlung, und das bedeutet, dass die chemischen Substanzen von Brot und Wein in die chemischen Substanzen des Leibes und Blutes Jesu Christi verwandelt werden. Und da geht die katholische Kirche wieder über die Bibel hinaus. Das lehrt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, das ist mein Leib, aber wir können eindeutig vom Zusammenhang des Neuen Testaments her sehen, dass dieses Wort, das ist mein Leib, zu verstehen ist als, das bedeutet meinen Leib. Denn als Jesus Christus mit den Jüngern beim Abendmahl saß, da gab er ihnen ja das Brot und sagte, hier, das ist mein Leib. Und da sahen sie doch alle, dass er nicht ein Stück seines Leibes gegeben hatte, sondern ein Stück von dem Brot. Und dass er es symbolisch meint. Und die Bibel lehrt, das Mahl ist ein Gedächtnismahl. Also, man lehrt Wandlung. Und das ist der Grund, warum der Priester jeden Tropfen bis zum letzten ausdringt. Weil es ist ja jetzt Blut Christi. Das darf man nicht wegschütten. Das ist der Grund, warum jede Hostie wieder genommen wird. Und nur noch beim Haus Eucharistie verwendet wird und so. Das darf man nicht wegwerfen. Das ist Leib Christi jetzt. Es sieht noch aus wie Brot und Wein, aber es ist Leib und Blut Christi nach katholischer Vorstellung. Und das wäre jetzt ein entschuldbarer Irrtum vielleicht. Aber was noch dazu kommt, ist, dass die römisch-katholische Kirche lehrt, dass bei jedem Messopfer, also wenn diese Wandlung geschieht bei der Eucharistie, das Opfer Jesu vom Kreuz unblutig wiederholt wird. In jeder Eucharistiefeier wird das Opfer Jesu unblutig wiederholt. Und wir haben ja eigentlich den Hebräerbrief Mittwochabends. Da haben wir vor kurzem gesehen, dass der Hebräerbrief 7-mal betont und deutlich macht, dass Jesus Christus einmal oder sogar ein für allemal das Opfer gebracht hat. Das sind die verschiedenen Stellen, wo es jedes Mal heißt, ein für allemal hat er sich selbst dargebracht, mit seinem Blut ein für allemal das Heiligtum eingegangen, einmal in der Vollendung offenbar geworden und so weiter. 7 Stellen des Hebräerbriefs. Und ich sagte damals schon, in welchem hässlichen Licht steht dagegen die falsche Lehre der römisch-katholischen Kirche vom Messopfer. Rom lehrt, dass Christus in jeder Eucharistiefeier unblutig geopfert werde. Das ist letztlich eine Lästerung des einmaligen und vollkommenen Opfers Jesu Christi. Nicht bewusst, aber unbewusst tut man damit etwas, was Gott sicher sehr betrübt, dass das Opfer Jesu nicht als gültig angenommen wird. Wie kann man diese Stellen im Hebräerbrief so blindlings übersehen, wo ganz klar gegen diese Sicht argumentiert wird?